Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stoner Frank und Frei hier bei Nuviso. Und heute mal wieder mit einem geschichtlichen Thema. Und das, was wir heute so im Blick haben, ist das Vorfeld vom Ersten Weltkrieg. Und das hat auch einen Grund, weil ich demnächst einen Gast hier haben werde. Und ich sage euch noch nicht wer, aber könnt euch drauf freuen. Und der ist wirklich eine Koryphäe bei diesem Thema. Und ich werde ihn hier zu Gast haben, werden dann intensiv in dieses Thema einsteigen. Aber es ist so witzig, wie es halt auch immer so ist, diese Resonanzen. Tatsächlich bin ich auch schon seit einiger Zeit an diesem Thema dran. Da gibt es einiges Interessantes zu erzählen. Und was ich jetzt heute machen möchte, ist eigentlich nur so eine Art, mal ein Grundriss zeichnen, so eine Art Skizze, wo wir uns dann bewegen und werde dann tiefer ins Detail dann mit meinem Gast demnächst reingehen. Und kann ich jetzt schon sagen, freut euch drauf. Ja, einsteigen tun wir das Ganze mit einem Familienausflug, den ich letzten Frühling oder letzten Sommer mal gemacht habe. Und zwar ging es in die sächsische Provinz, ins Vogtland. Das ist im Süden von Sachsen, Teil des Sachsen, Teil des Bayern, Vogtland. Und dort ist die Göltschtalbrücke. Und das war so unser Ausflugsziel. Und hier mal ein Bild davon. Das ist die Göltschtalbrücke. Die ist in der Nähe von Reichenbach. Was auch schon interessant ist, Namen sind immer spannend, ja? Reichenbach, ein reicher Bach. Und tatsächlich ist es so, die Göltschtalbrücke geht eben über das Tal von der Göltsch. Göltsch ist ein kleines Flüsschen und da steckt auch schon das Wort drin, Göltsch, das hat mit Gold zu tun. Tatsächlich kann man da heute noch Gold schürfen, also gibt's heute noch Leute mit der Pfanne, so wie früher im Westen, ein bisschen Gold schürfen. Aber das nur am Rande. Ja, aber da haben wir so einen Ausflug hingemacht. Und ich habe auch schon oft erzählt, wie viele wunderbare kleine Landschaften es auch in Deutschland gibt. Diese kleinen Odien, wo du hingucken kannst. Hier auch echt richtig schön. Sieht man hier schon so Hügellandschaft, fruchtbar, eine schöne kleine Städte. Es ist richtig nett, kann man wunderbar dort ein bisschen wandern. Und und unser Hauptziel war halt eben mal diese Göltschtalbrücke anzuschauen. Ich habe von der schon oft gehört, die ist hier in Sachsen ein bedeutendes Bauwerk. Tatsächlich ist es die größte Backsteinbrücke, die es auf der Welt gibt und war in ihrer Zeit, als die gebaut wurde, die größte Eisenbahnbrücke der Welt. Interessant auch, ich habe aber noch ein paar andere Bilder noch da. Gab so verschiedene Ideen, wie man dieses Ding bauen könnte. Nur mal bezahlt, was für Entwürfe da auch möglich waren. Ja, guckt euch das mal an. Das war eine von den Ideen, wie man das bauen könnte. Göltschtalbrücke. Gleichzeitig wäre das hier, das wären alles Zellen, es wäre ein Gefängnis geworden. Also ich dachte, wenn wir eh schon so ein großes Bauwerk machen, können wir es auch so machen. Interessant, was es da für kreative Versuche gab. Der hier auch interessant. So hätte man es eventuell auch gebaut. Das ist echt eine Zeichnung aus dem 19. Jahrhundert. Das ist so eine Art Wabensystem. Auch echt super Erfindung. Ja, warum erzähle ich über diese Göltschtalbrücke und diese Sachen? Weil als ich halt dort war, habe ich dann gesehen, Göltschtalbrücke, weil ich habe es mir aufgeschrieben hier, die wurde gebaut 1846 bis 51. Und als ich das so gesehen habe, dachte ich, wow, das war echt ganz schön früh. Ja, ich meine, kaum hat man Eisenbahn erfunden, also diese Technologie erfunden, hat man schon wenige Jahre danach, hat man sich eben schon an solche mega großen Bauprojekte gewagt und hat dann dieses Teil gebaut. Wie gesagt, das ist gerade mal 5, 6 Jahre, nachdem in Sachsen die erste Eisenbahn gefahren ist. Hat man gleich solche Dinger gemacht. Und das fand ich doch durchaus inspirierend, da diese Größe zu sehen und dieser Wagemut. Und auch tatsächlich diese ganze technische Innovation. Weil bis zu dem Zeitpunkt musste man solche Brücken gar nicht bauen. Da war ja kein Bedarf dafür. Aber die Eisenbahn, die kann halt eben nicht da mal unten durch die Senke fahren, sondern die muss immer schön gerade fahren. Das heißt, man hat das erste Mal dann überhaupt in der Neuzeit solche Brücken gebaut. Und das finde ich ganz interessant. Man fängt da bei Null an, aber wir bauen jetzt eine Eisenbahnbrücke. Gebaut hat die ein Dresdner. Das war Johann Andreas Schubert, der war der Baumeister. Und der hat sich auch überlegt, wie baut man solche Brücken? Haben wir noch nie gemacht. Und er hat sich dann orientiert an dem römischen Vorbild. Und das kann man hier immer noch erkennen. Das ist im Grunde genommen ist diese Architektur, wie sie die Römer auch schon hatten, wenn sie diese großen Viadukte oder auch Aquädukte gebaut haben. Das ist so die Idee. Und das fand ich einfach so beeindruckend, irgendwie dieser Pioniersgeist, dieses Projekt angehen. Ich meine, kaum hast du eine neue Technologie, dann gleich die Idee, ey, lass uns das groß machen. Wie schnell also dann wirklich dieses Eisenbahnnetz sich ausgebreitet hat in ganz Deutschland und eben auch solche Ingenieursleistungen sofort auch angenommen wurden und man da kreativ was gebaut hat. Und als ich das so alles so gesehen habe, mir so drüber nachgedacht habe, da spürt man förmlich so diese Kraft, diese Energie, die diese neue Technologie hatte, dort im 19. Jahrhundert, wie schnell das ging. Und, naja, So früh hat man also schon solche großen Projekte gemacht und es ging ja dann sehr schnell weiter. Dieses Eisenbahnbauprojekt, man kam ja dann sehr schnell auf die Idee, man könnte diese Eisenbahn ja noch weiter bauen. Und da kommen wir jetzt zu einem wirklich ganz wichtigen Thema. Und das ist die Idee, die man dann hatte im 19. Jahrhundert, die Eisenbahn direkt aus Europa sogar noch rauszubauen, noch weitere Länder zu erschließen. Das Stichwort ist hier die Berlin-Bagdad-Bahn. Es gab tatsächlich die Idee, und die ist schon früh entstanden, ne? eine Eisenbahnlinie zu bauen, die Mitteleuropa mit dem Orient verbindet, mit Bagdad. Bagdad liegt im heutigen Irak, das ist eine arabische Halbinsel. Und schon damals hatte man wahrscheinlich schon die Idee, dass dort Ölfelder sind. Das ist so langsam damals aufgekommen. Wahrscheinlich hat das noch nicht die strategische Bedeutung wie heute gehabt, Öl. Aber man hat schon geahnt, da gibt es Rohstoffe und überhaupt Märkte und so weiter. Und das war so eine Idee, die man hatte. Und das ist, finde ich, wirklich erstaunlich im 19. Jahrhundert, wenn man guckt, mit welchem Pioniersgeist die auch so ein großes Projekt angegangen sind. Gerade wenn man es auch vergleicht mit unserer Zeit heute, wie schwer wir uns tun bei so größeren Infrastrukturprojekten, bis man da mal in die Pötte kommt und bis dann Dinge fertig gemacht werden. Während damals hatte man einfach auch diese Einstellung, ey, wir machen es sofort. Das ging sehr, sehr schnell. Allein bei dieser Göltschtalbrücke, wie viele Leute da auch mitgearbeitet haben. Ich habe mir das mal so ein bisschen was hier drüber aufgeschrieben oder besser gesagt aus dem Lexikon hier mal rausgeholt. Und ich lese mal kurz vor, was hier noch drüber steht. Die Göltschtalbrücke war eine für ihre Zeit außergewöhnliche Großbaustelle. Für den Bau wurden täglich 50.000 Ziegel im ungewöhnlichen Dresdner Format in sächsischen Zoll angefertigt. Fast 20 Ziegeleien entlang der Bahnstrecke haben die gebrannt. Das Baugerüst verbrauchte 23.000 Bäume. Andere sprechen von 230.000 Baumstämmen. Insgesamt waren 1.736 Arbeiter mit dem Bau beschäftigt. Und während des Baus starben bei Unfällen 31 Arbeiter. Nach der Fertigstellung und Einweihung 1851, höchste Eisenbahnbrücke der Welt, da haben wir schon gesagt, da sind noch einige interessante Dinge drin. Zunächst mal finde ich es interessant, hier sächsischer Zoll, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ja. Ich meine, das war eben noch eine Zeit, wo es noch nicht Deutsches Reich so als Einheit gab und jeder hat da sein eigenes gehabt. Finde ich aber interessant, weil ich ja selber auch mal dafür spreche und sage, ey, man kann auch diese Vielfalt haben. Wir müssen auch gar nicht alles normen. Damals, da haben sie halt in Sachsen, haben sie nach sächsischem Zoll gebaut. Aber ich meine, die einzige Norm, die hier ist, ist oben die Spurbreite von der Eisenbahn. Ansonsten lasst doch die Sachsen das auf sächsischen Style bauen und wer weiß, in Bayern haben sie bayerische Zoll genommen. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Aber das finde ich schon mal interessant. So diese Normwahn, den wir heute haben, das gab es damals noch nicht. Ich habe mal den sächsischen Zoll gebaut. Warum auch nicht? Aber es ist doch erstaunlich. Ich meine, wir reden hier von, was ist es hier, 20 Ziegeleien entlang der Bahnstrecke. Knapp 2000 Leute, die nur an dieser einen Baustelle gearbeitet haben. Was wir daran erkennen, ist was es für einen großen Impuls freisetzt, Eisenbahn. Wie sehr das Land verändert hat, was es auch für einen enormen Wirtschaftsimpuls gebracht hat. Das hat Leuten Jobs gebracht. Es hat Leute nicht nur Jobs in dem Sinne, dass da was zu tun gibt, sondern durch diese Infrastrukturprojekte, Handel ist erleichtert worden. Es war einfach ein enormer Wachstumsschub. Das ist, was es ist. So eine neue Technologie wie damals die Eisenbahn, und heute erscheint es banal, aber im 19. Jahrhundert, das war absolut Hightech, die hat so einen Boom ausgelöst. Ich glaube, das können wir heute kaum noch uns vorstellen, welchen großen Einfluss das gehabt hat, diese neue Technologie auf das Leben und wie schnell in Europa da dieses Eisenbahnnetz gekommen ist. Deutlicher wird das, wenn man mal in andere Länder schaut. Schauen wir mal USA an. Dort war im 19. Jahrhundert dann, das ist ein Riesenkontinent, dieses Amerika, also viel größer als Europa. Also. Und der Kontinent mit den Riesenherausforderungen, dort eine Eisenbahn mal quer durchzubauen. Aber das hat man im 19. Jahrhundert gemacht. Es war ein Megaprojekt, es haben unglaublich viele Leute daran gearbeitet. Und ich glaube, man kann es gar nicht hoch genug einschätzen, was das für einen Einfluss genommen hat auf Amerika. Also was es dem Land für einen Schub gegeben hat. Nicht nur jetzt natürlich, dass technologische Innovationen kommen. Dass damit, weil wenn du Eisenbahn baust, dann reden wir gleich von Maschinenbau. Wir reden von Stahlindustrie und so weiter. Diese unglaublichen Mengen an Eisen, die du herstellen musst. Stahl, nicht Eisen, Stahl. All das hat einen Schub gegeben. In Amerika kann man es da ganz deutlich sehen, wie die Eisenbahn auch dazu gedient hat, wirklich einen ganzen Kontinent zu erschließen. Und Gegenden, die vorher mehr oder weniger Wildnis waren, plötzlich ist halt da die Eisenbahn gelaufen. Da hat man irgendwo einen Bahnhof gebaut. Und innerhalb von 50 Jahren oder wenigen Jahren ist aus dem Bahnhof ist eine ganze Stadt geworden. Das ist so diese Kraft der Veränderung, die die Eisenbahn gebracht hat. In Amerika kann man das wunderbar sehen. Und da tatsächlich, das ist, was Amerika echt richtig, richtig einen Schub gegeben hat und groß gemacht hat. Nicht nur, weil du jetzt den Kontinent verbindest und nicht mehr mit dem Schiff irgendwie um die halbe Welt fahren musst, um von New York nach Kalifornien zu kommen, sondern eben auch das Land selbst wurde erschlossen. Das sind unglaubliche Impulse, was Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft angeht, was durch so ein Eisenbahnprojekt kam. Ja, und wie gesagt, hier in Deutschland kann man das auch schon relativ früh sehen, wie das war. Und das ist so mir darüber so nachgedacht habe, dann kommt eben dieses Thema Berlin-Bagdad-Bahn. Was für eine große Vision das eigentlich war, diese Räume miteinander zu verbinden und dort diese Räume zu erschließen. Und da sind die baulichen Schwierigkeiten natürlich noch größer. Wenn du dann einen Orient baust, da kommen dann schwierige Gebiete. Du musst wirklich durch Wildnis, du musst Berge, Wüsten und so weiter. Aber man war dort frohen Mutes und hatte nicht die geringste Scheu, auch so ein Riesenprojekt zu starten. Sagen, hey komm, das machen wir. Ingenieurskunst, was auch immer irgendwie da ist, wir werden jedes Problem lösen. Und wo wir schon bei Brücken sind, habe ich hier noch eine schöne euch hier mitgebracht. Eben von der Berlin-Bagdad-Bahn. Das ist das nennt man das Gabudere-Viadukt. Das ist im Taurusgebirge im Süden der Türkei. Und das ist auch schon, das ist original aus der Zeit, wo man die Berlin-Bagdad-Bahn gebaut hat. Und ich meine, allein an dem Teil sieht man schon, diese Weiterentwicklung in wenigen Jahren, wenn man das vergleicht mit der Goldstahlbrücke, die ja schon wirklich eine Meisterleistung war, aber dann diese schwindelerregenden Teile, ist extrem hoch, ist über 90 Meter hoch. Manche von euch werden das vielleicht kennen, auch dieses Gabudere-Viadukt, denn das war auch mal bei einem James-Bond-Film, war das auch mal hier am Start. Einer der neueren, ich kenne ja die alten James-Bond-Filme, kenne ich alle, aber in neuen bin ich irgendwann ausgestiegen. Aber das ist einer von 2012 ist da, glaube ich, rausgekommen, Skyfall, spielt auch genau dort. Aber das nur am Rande. Aber ja, das zeigt eben, wie man diese großen Infrastrukturprojekte angegangen ist und wie viel man auch gelernt hat. Also das ist eben Innovation, die dich eben zwingt, hey, wir müssen so eine Brücke bauen, es gab vorher keinen Bedarf. Und ich meine, was das auch für einen Schub gegeben hat, wiederum Richtung Architektur, weil Dinge, die du bei Brückenbau machen kannst, diese Konzepte kannst du auch in andere Bereiche der Architektur bringen und so weiter und so weiter. Also echt, auch da wieder Motor Eisenbahn. Ne? Ja, also die Idee war eben, eine Eisenbahn zu bauen von Berlin nach Bagdad. Ich habe jetzt hier mal so einen Ausschnitt von der Weltkarte, so den wir hier brauchen. Also Europa ist klar. Und die Idee war, Eisenbahn zu bauen bis hier ist Bagdad. Ja. Und man hat es bewältigt. Also die schwierigsten Bereiche, das war, was wir gerade gesehen haben, das ist hier in dem Bereich, man hat all diese Probleme bewältigt. Letztens ist allerdings die Berlin-Bagdad-Bahn nie wirklich fertiggestellt worden. Ein Problem gab es vor allem, du musst halt alle Länder unter einen Hut bringen. Und ich glaube, es war gerade das kleine Serbien, was es nicht wollte. Aber gut, da hätte man es auch umgehen können. Wie auch immer, die Idee war, lass uns da eine Eisenbahn ein bisschen runterbauen. Und jetzt überleg mal, wenn das fertig geworden wäre, man hätte die Eisenbahn nach Bagdad gebaut und hätte es diesen Raum erschlossen, was hätte man wohl als nächstes gemacht? Na, man hätte die Eisenbahn weitergebaut. Ist doch klar. Bagdad ist noch nicht das Ende, sonst wäre weitergegangen, hier rüber. Und dann bist du plötzlich hier in Indien. Du kannst plötzlich hier, kannst du die Wege nach China erschließen. Leute, das sind ganz, ganz alte Handelswege. Hier sprechen wir von Seidenstraße und sowas. Ja. Aber wenn jetzt, und jetzt kommt das Entscheidende, wenn die Eisenbahn von Bagdad bis nach Indien geht und bis nach China geht, das ist der Moment, wo es auf einmal Klick macht. Das ist der Moment, wo es geostrategisch auf einmal entscheiden wird. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt Geostrategie. Auch das, was ich heute hier so machen will, einfach mal so ein bisschen einführen in diese Ideen, Geostrategie, 19. Jahrhundert, wie war da so die Weltlage, um dann eben mit meinem Gast, den ich demnächst hier habe, da tiefer reinzugehen, wie kam es dann überhaupt zu diesem Ersten Weltkrieg. Denn der Erste Weltkrieg, so viel auch jetzt, das große Unglück für Europa gewesen. Der Erste Weltkrieg. Also ich meine, da hätte man vielleicht echt auch einen anderen Weg gehen können und wer weiß, wo wir rausgekommen wären. Aber deswegen ist es so super wichtig. Ich weiß, wir sind alle heute fixiert, Zweiter Weltkrieg. Es liegt ein bisschen näher und Bombenkrieg und so. Aber das Entscheidende, wenn man so das 20. Jahrhundert anschaut, das ist der Erste Weltkrieg. Das ist dieser Bruch in der europäischen Geschichte und das ist, wo danach dann einiges in die falsche Richtung ging. Und die Idee war eben, Eisenbahnen zu bauen und um diesen eurasischen Kontinent miteinander zu verbinden. Apropos Eurasien, das ist ja auch so ein Ding. Ja. Ich habe mal, irgendwann habe ich mal hier mit den Kindern so mal so, weißt du, Erdkunde mal die Frage stellen, wie viele Kontinente gibt es eigentlich auf der Erde? Und als sie die Frage stellen werden, dann muss ich dann selber überlegen, wie viele Kontinente gibt es eigentlich? Ja, wir sagen immer 5, oder? Wie die 5 Olympischen Ringe. Ja klar, wir sagen halt, wir sagen Europa, Asien, Afrika, Australien, Amerika. 5 Kontinente. Okay, Antarktis noch vielleicht. Aber ist das denn eigentlich so? Warum ist denn eigentlich Europa ein eigener Kontinent? Ich meine, weißt du, ein Kontinent, wenn du das so definierst, Erdteil. Okay, Afrika ist halt so ein eigenes Ding, Australien, ja, Amerika. Aber das hier ist doch, warum ist Europa und hier ist Asien? Ich meine, wo ist denn eigentlich genau die Grenze? Ja, ich habe auch in der Schule aufgepasst, hier ist irgendwo der Ural. Aber ich meine, der Ural, das ist eher so, dass man künstlich danach sucht, wo grenzen wir es ab. Aber ich meine, ob du jetzt links vom Ural bist oder rechts vom Ural, vor Ort macht das keinen Unterschied, ja. Europa ist eigentlich Teil von dieser Gesamtmasse. Das ist, was man sehen muss. Ich meine, ich weiß, Europa hat eine eigene Identität, ist keine Frage. Aber es ist nur eine kulturelle Identität, oder nicht? Und dann könnte man dann genauso sagen, wenn man es nur so argumentiert, dann könnte man auch sagen, hey, warum ist Indien nicht ein eigener Kontinent? Ich meine, guck mal, die sind auch komplett abgeschlossen. Was hier oben sind Himalaya, da geht nichts rüber nach China. Könnte man auch sagen, Indien ist ein Kontinent. Könnte man wahrscheinlich noch besser begründen, als dass man sagt, Europa ist ein Kontinent, weil Indien hat doch noch mehr so eine Einheit, irgendwie eine eigene, die eigene Kultur, das ist Indien, ist auch bevölkerungsmäßig viel, viel größer. Aber Indien zählt einfach zu Asien. Europa, woher kommt eigentlich diese Trennung? Ja? Das ist auch, was ich hinaus will. Ich will jetzt nicht Europa die Identität nehmen, keineswegs. Aber ganz grundsätzlich, wenn du so aus Kinderaugen schaust, kannst du nicht erkennen, dass das ein eigener Kontinent ist. Ja, sondern das ist Teil von Eurasien. Und die Frage stellt sich mir schon, ob nicht diese Idee der Trennung, ob das nicht schon ein bewusst geschehen ist, um diesen eurasischen Kontinent sozusagen zu spalten. Weil das ist, um was es hier geht bei diesem Thema Geostrategie. Geostrategie ist ein größerer Begriff, das ist ein größeres Konzept. Und die Grundidee, die da dahinter steckt, und das ist wirklich schon ein altes Thema, aber im 19. Jahrhundert wird es halt so super deutlich, eben durch diese technischen Errungenschaften, die es halt gab. Der Grundkonflikt ist Seemacht gegen Landmacht. Ja, und Seemacht hat halt immer das Interesse, den Handel auf der Welt über Schifffahrt zu geben. Und die Seemacht hat als grundsätzliches Interesse, den Kontinent, die Kontinentalmacht schwach zu halten. Aus Sicht der Seemacht ist oberstes strategisches Ziel, jetzt in diesem geostrategischen Spiel, ist hier eine Trennung zu haben. Das darf nicht zusammenwachsen. Weil wenn das hier zusammenwächst, diese große eurasische Landmasse, dann entsteht dort, dann braucht es nichts von außen mehr. Dieses Eurasien, das ist sozusagen stark genug für alles. Also ich meine, da wären die anderen Kontinente, wären dann fast schon nur noch so Randfiguren, die nicht mehr so wichtig wären. Das ist das Entscheidende. Während für die Seemacht ist also immer schon das Ziel gewesen, den Kontinent zu dividieren, dass die untereinander beschäftigt sind. Wenn der Kontinent zusammenarbeitet, wenn die auf dem Land man zusammenarbeitet, dann bricht für die Seemacht sozusagen der Markt, das Monopol weg. Das ist genau die Situation, die wir im 19. Jahrhundert haben. Plötzlich sehen die Seemächte, sehen ihr Monopol gefährdet. Und die Seemächte damals, 19. Jahrhundert, viktorianisches Zeitalter, das ist halt England. Ja. Und ihr alle kennt es, diese Entwicklung, England, Seemacht, englisches Imperium. Spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg ist es halt dann Übergang in den USA. Das ist, was wir jetzt heute sehen. Aber das ist dieselbe Linie. Und im 19. Jahrhundert ist es halt England. Und wenn wir das jetzt so anschauen und uns vorstellen, es würde eine Eisenbahn geben von Europa bis nach Indien, bis nach China. Wer weiß noch, vielleicht weiter bis an die Pazifikhäfen, wo du dann schon hier Verbindung hast zu Japan und so weiter. Das wäre das Ende von dieser Seeherrschaft. Und der Kern aber von diesem britischen Imperium im 19. Jahrhundert, klar, die haben auf der ganzen Welt waren die verteilt, aber der Kern und was wirklich England so unglaublich stark und reich gemacht hat, das ist hier Indien. Indien war schon immer das reichste Land der Welt. Reich im Sinne von Rohstoffen und so weiter. Ich meine, das ist unfassbare Schätze in Indien, die einfach dort in der Erde sind. Und das war sozusagen das Wichtigste für England, war im 19. Jahrhundert Indien. Dieses Ausplündern von Indien, das ist, was England so unfassbar reich gemacht hat. Und wir sehen es heute noch. Ich meine, guckt euch mal an, die sogenannten Kronjuwelen, die wir bestaunen können. Ui, die Queen mit ihrer tollen Krone. Nicht ein einziger von diesen Steinen ist aus England. Nicht ein einziger von diesen Steinen. Wo kommen die her? Wo kommen die her, die Kronjuwelen? Das ist hier geklaut. Und zwar wirklich geklaut. Man darf jetzt nicht sagen, ja, ich meine, du kannst einen Edelstein kannst du auch kaufen oder irgendwie handeln. Aber es ist nicht so. Sondern man hat Indien über lange Zeit einfach nur ausgeplündert. Nichts anderes. Und man hat das Ausplündern sogar perfektioniert. Ja, ich meine, am Anfang ist man nur mit seinen Schiffen hingekommen und später hat man das dann immer weiter getrieben. Ein Stichpunkt, den ich da nur erwähnen möchte. Und ich gehe da jetzt nicht zu tief rein, weil das sind genau auch alles die Themen, die ich dann demnächst mit meinem Gast hier besprechen werde. Und ich möchte da nicht allen vorauseilen. Aber was wir unbedingt wissen sollten, sind so Organisationen wie die East India Company. East India Company. Das ist ein... Die gab es nicht nur in England. Es gibt die British East India Company. Vorher gab es die Dutch, also die holländische East India Company. Und es gibt die französische, die heißt dann französisch Compagnie Orientale. Übrigens, wie groß es ist, weiß mir gerade einfällt, weil wir bei Frankreich sind. Es gibt hier in Frankreich am Atlantik gibt es eine Stadt, so einen Hafen, der heißt Lorient. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Lorient, Hafenstadt. Was heißt denn das? Lorient, L, also das ist so der Artikel, und dann Orient. Le Orient. Der Orient. Diese Stadt ist ein Privathafen gewesen von der französischen East India Company. Das war deren eigene Stadt. Also die hatten ihren eigenen Hafen. Das ist nur so, um zu zeigen, also bis heute sehen wir es noch, wissen es nicht mehr. Diese Kompanien, wie sie genannt werden, das waren private Zusammenschlüsse von Händlern. Das waren Kaufleute, Piraten, wenn du willst. Das war nicht der Staat selbst. Diese britische East India Company, das sind Kaufleute, private Kaufleute, die Aktien haben. Das hat ganz klein angefangen, das ist ja klar, diese Fernfahrten, ja, da tut man sich ein bisschen zusammen, am besten mehrere Schiffe zusammen, damit die einigermaßen sicher sind. Aber es ist immer mehr geworden. Und es gab Zeiten, da war diese East India Company, die war wie ein Staat im Staate. Die war mächtiger als der Staat England selbst. Die hat eine größere Armee, die hat ihre eigene Armee. Wenn wir es heute so lesen, so irgendwelche 19-Jahrhundert-Bücher, was für sich, liest du sowas wie Sherlock Holmes, und da kommt dann vor, ja, da war einer in Indien gedient. Der hat nicht für das englische Volk in Indien als Soldat gedient, sondern für die Company. Der war sozusagen ein Söldner für eine private Organisation, das muss ich ja klar machen. Und die haben aber als privater Händlerverbund, haben die ihr Hoheitsrecht übernommen. Die haben teilweise, haben die hier so Bengalen, das war Privatbesitz, ganze Ländereien, die sozusagen im Privateigentum waren von dieser Kompanie. Die dann wie ein Staat aufgetreten ist, da eigene Regeln aufgestellt und bis hin zu eigenen Armeen. Die Kompanie hat eine größere Armee gehabt als die englische. Das ist so wichtig, das zu verstehen, Leute. Weil wir lesen in Geschichtsbüchern immer, ja, England hat hier Indien kolonialisiert. Aber ist es denn so? Die englischen einfachen Leute, die haben davon nichts gehabt. Weißt du, ich meine, englische Arbeiterklasse, die wurden da genauso niedergetreten. Keine von denen hat was davon gehabt. Sonst ist es eine private Organisation gewesen, diese Companies. Und wie gesagt, wir werden da genauer drauf eingehen. Demnächst, weil das ist so spannend, das ist so wichtig, das zu verstehen. Weil das ist so die Voraussetzung zu dieser globalisierten Welt, die wir heute vor uns sehen. Und hier im 19. Jahrhundert wird es aber so offensichtlicher. Das ist einfacher zu verstehen, einfacher zu greifen. Ja. Also der grundsätzliche Kontrast ist halt eben Seemacht gegen Landmacht. Und das ist ein ganz altes Spiel. Wo wir schon dabei waren bei den englischen 19. Jahrhundert, da kommt auch der Begriff her, der Begriff von The Grand Chess Game. Wisst ihr, das hat doch auch der Zbigniew Brzeziński, so hier unser Zeitgenosse, der hat doch diesen Begriff auch gebracht, glaube ich schon in den 90ern so. The Grand Chess Game. Es gibt also dieses große Schachspiel, wo man eben geostrategisch agiert. Und Brzeziński hat das, glaube ich, seinerzeit im Zusammenhang mit der Ukraine gesagt, rund um den Maidan, auch wo es die Geschichten gab. Da hat er auch gesagt, hier Ukraine, hat er gesagt, ist vielleicht jetzt auf dem Schachspiel nicht die wichtigste Figur, ist vielleicht nicht die Dame und nicht der König, aber doch eine entscheidende, eine wichtige, ein Läufer oder sowas. Ja. Geostrategisches Schachspiel. Den Begriff hat aber der Brzeziński nicht selber entwickelt, sondern diese Idee, die Welt als ein Spiel zu sehen, wo du strategisch versuchst, den Gegner zu schwächen und um deine Position zu erweitern, das als Spiel zu sehen, das geht zurück ins 19. Jahrhundert, eben wieder hier Indien. Also der Begriff selber ist, glaube ich, aufgekommen von einem Oberst Arthur Connolly, und der war englischer Oberst, aber er war eben auch da nicht Oberst für das englische Volk oder die englische Armee oder sowas, sondern der war in Diensten der Company. In Diensten der Company hat er gearbeitet, als Soldat. Und der hat als erster diesen Begriff gebracht von The Great Game. Und weiter wurde es dann bekannt gemacht von Rudyard Kipling, ein englischer Romancier, der in Indien gelebt hat in der Zeit im 1900. Und von dem kommt zum Beispiel das Dschungelbuch, kennen bestimmt alle. Es ist in Indien, der hat dort gelebt. Und in dem Buch Kim, das ist ein Roman, Kim, dort geht's, die ganze Story spielt genau in der Zeit und spielt genau darum, wie eben diese East India Company in Indien am Ausplündern ist und so weiter. Und dort wird auch dieses Konzept von dem The Grand Game, das große Spiel, aufgezeigt. Ja? Und das große Spiel ist eben, vereinfacht gesagt, die Seemacht gegen die Kontinentalmächte. Im 19. Jahrhundert war der Hauptgegner Russland. Russland war, das ist offensichtlich, ich meine, wenn wir von Kontinent Eurasien reden, ist Russland ein bedeutendes Land. Und 19. Jahrhundert war das für die Engländer der Hauptgegner. Man muss immer gucken, dass man die Russen fernhält. Ja, die Russen haben hier so reingedrängt, ja, um dann irgendwann auch zu den Küsten hier zu kommen. Da hat man die versucht immer abzulenken, da hat man die Sorge gehabt, dass Russland vielleicht hier irgendwann mal Einfluss nimmt dann auch. Ja. Bis zum heutigen Zeitpunkt ist das so. Ja. Afghanistan-Krieg spielt genau in diesem geostrategischen Feld so eine Rolle, so. Und so hat man es halt im 19. haben die Engländer haben halt Russland als den Hauptgegner gesehen. Aber da geht es jetzt nicht darum, ob das jetzt Russen sind, es geht eben um gegen den Kontinent. Und da ist dann so das 19. Jahrhundert weiterging und gerade auch mit diesen großen Veränderungen, als dann eben Eisenbahnen kamen und mit der Eisenbahn zusammen, und ich will nicht sagen, die Eisenbahn ist ausgelöst, einfach zeitgleich, die Dinge hängen zusammen, kam eben diese ganze industrielle Revolution und so weiter, Industrialisierung. Und da ist eben der Kontinent auch mächtig stark geworden. Und dann eben hier Deutschland. Deutschland ist in dieser Zeit wirklich massiv angewachsen und aufgestiegen. Es gibt sogar Leute, viele Historiker, das ist auch ein interessantes Modell, die sagen, wenn du so die letzten Jahrhunderte anschaust, dann hat er eigentlich, vereinfacht gesagt natürlich, die großen europäischen Länder, die haben alle ein Jahrhundert gehabt. Es ging los, das erste Mal ist was portugiesische Jahrhundert, so 15. Jahrhundert, die portugiesischen Seefahrer. Danach kam das spanische Jahrhundert, wo die ganzen Spanier, wo die da in Lateinamerika ausgeplündert haben, Gold und so weiter. Das wurde dann abgelöst von den Niederländern, Frankreich und Niederlande, die sozusagen im 17. Jahrhundert so stark waren. Bei den Niederlanden auch, ich meine, es ist ja nur ein winziges Land, aber bei denen kam dann vor allem als erstes so dieses Kaufmännische auf, diese neue Idee von Bankertum. Tatsächlich waren diejenigen, die als erstes diese East India Company, dieses Prinzip erfunden haben. Und an anderer Stelle werde ich das vielleicht hier auch nochmal aufführen. Die Niederländer haben es natürlich auch nicht erfunden, sondern das geht dann eben zurück zu dieser venezianischen Geschichte der Oligarchie. Aber es führt weiter, es ist nur diese Linie so. Ja, und nach dem niederländischen Jahrhundert kam dann das 19. Jahrhundert, war das englische Jahrhundert. Das war das viktorianische Zeitalter, wo England dann so mächtig wurde. Und dann gibt es eben viele Historiker, die sagen, im Grunde, wenn diese Entwicklung einfach ungestört weitergegangen wäre, das 20. Jahrhundert wäre dann das deutsche Jahrhundert geworden. Weil die Bedingungen so, wenn Ende 19. Jahrhundert so waren, dass eben das Kontinental, in dem Fall halt Deutschland, weil es halt in der Mitte auch ist von Europa, dass das auf einmal so stark wird. Wirtschaftlich, innovativ und ja, das sehen wir eben an so Projekten, auf einmal Berlin-Bagdad-Bahn. Und die Ideen waren schon da. Bagdad ist nicht das Ende, dann geht's weiter hier. Diesen ganzen eurasischen Kontinent erschließen. Und das ist ein interessantes historisches Konzept, dass man und das ist jetzt nicht irgendeine Erfindung von irgendwelchen deutschen Nationalen oder sowas, sondern das ist, was internationale Historiker auch sehen. Ja. Ich meine, das wäre so die Reihe gewesen. Aber das ist genau der Punkt, wo eben dann im 19. Jahrhundert die Geostrategen, die hier an der City of London saßen, gesagt haben, wir wollen das nicht hergeben. Wir wollen jetzt nicht, dass die große Ära, das englische Imperium verschwindet, sondern wir wollen im Gegenteil, wir wollen dieses Imperium sichern. Im Grunde haben wir das Gleiche, was wir jetzt in unserer Zeit erleben. Wenn ihr euch erinnert, da gab es doch bei den Amerikanern, die haben doch auch ihre Thinktanks und einer von denen, die hat doch auch dieses, wie hieß es nochmal, A Project for a New American Century. Das ist genau das Gleiche. Das ist nur um 100 Jahre verschoben. Amerika sieht auch, hey, wir haben jetzt durch den gewonnenen Zweiten Weltkrieg, wir haben diese Weltdominanz. Und jetzt müssen wir die unbedingt festhalten. Wir wollen die nicht mehr abgeben. Wir wollen nicht, dass diese neu aufkommenden Länder, jetzt sind es dann China und so weiter, dass die irgendwie so dann das übernehmen. Sondern wir wollen gucken, dass wir jetzt den Vorteil, den wir haben, den Vorsprung, den wir haben, militärisch, ökonomisch, kulturell auch, ganz wichtig, dass wir den nutzen, um sozusagen die Vorherrschaft für die nächsten 100 Jahre zu zementieren. Das ist die Idee Project for a New American Century. Und aus diesem Think Tank übrigens sind dann auch die Ideen rausgekommen, hey, wir brauchen sowas wie 9-11, so einen großen Angriff, damit wir die Leute bündeln können. Das ist ja interessant. Das ist geostrategisches Denken. Und im 19. Jahrhundert war es kein Deut anders. Da sind eben so englische Thinktanks zusammengekommen, britische Eliten, man kann auch ein paar Namen nennen, ganz wichtig, Cecil Rhodes und die Rhodes Roundtable-Geschichten und die Rhodes-Milner-Gruppe. Hey, faszinierend. Auch da, ich will es jetzt nur so anreißen, weil das sind genau die Themen, wo mein Gast demnächst wirklich seine Expertise voll einbringen kann. Ich freue mich jetzt schon wie ein kleines Kind darauf, weil das ist so wichtig und so spannend. Ich freue mich dann, wenn ich mit ihm darüber sprechen kann. Aber das nur schon mal erwähnt. Also es gab eben im 19. Jahrhundert diese in den britischen Eliten Leute wie eben diesen Cecil Rhodes, nach dem übrigens ein ganzes Land benannt wurde. Auch das, es gibt es heute nicht mehr. Rhodesien. Heute Simbabwe. Damals Rhodesien, ja, ich meine, ein Land, Rhodesien ist so groß wie Mitteleuropa oder sowas. Es gehört einfach einem Privatmenschen, Rhodes. Das ganze Land ist nach dem benannt. Ja. Das zeigt es nur. Ja, und diese Leute eben, diese Eliten in diesem britischen Imperium. Und ich rede da nicht nur jetzt von der Queen, sondern wir reden wirklich von, gerade in England ist dieses Klassendünkel, das ist auch viel stärker. Arbeiterklasse ganz unten und dann eben die höheren Stände, die kamen genau zu dem Ergebnis. Wir müssen jetzt Ende des 19. Jahrhunderts aufpassen, dass wir diese englische Vorherrschaft, die wir jetzt haben, diesen Vorsprung eben mit Indien und die in aller Welt, wo man unterwegs ist, dass wir diesen Vorsprung halten und dadurch sichern, dass wir auch die nächsten 100 Jahre, das ist auch das 20. Jahrhundert, was dann folgen sollte, dass wir dort diese Dominanz haben auf der Welt. Das war so die Idee von den Engländern. Und so ist geostrategisch schon im 19. Jahrhundert klar gewesen, dass Deutschland der neue große Gegner wird. Das war damals schon klar. Und hier zeichnet sich's genau ab. Wenn von Mitteleuropa eben die Eisenbahnen hier über ganz Eurasien gehen, dann verliert diese Seemacht ihr Monopol. Und es ist aber wirklich ein Monopol. Der Handel mit Indien war ein Monopol, den die Engländer hatten. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie reich die geworden sind. Das können wir uns nicht vorstellen, Leute, wie viele Reichtümer in diesen so knapp 200 Jahren England aus Indien rausgeholt hat. Das ist unvorstellbar so. Das ist unvorstellbar so. Der gesamte Reichtum basiert darauf. Und ich meine, wenn wir davon reden, dann diese East India Companies, irgendwann hat sich das, gab's die dann nicht mehr. Aber es war nicht so, dass die Leute dann vorbei waren. Die Strukturen haben sich halt verändert. Irgendwann aus der East India Company sind dann eben Strukturen rausgewachsen, die wir heute kennen, was wir so unter Globalisierung verstehen. Bis hin zu Sachen wie Komitee der 300 und trilaterale Kommission, weißt du, so, wo dieses geostrategische Spiel stattfindet. Ja? Und ja, wie gesagt, im 20. Jahrhundert war oder im 19. Jahrhundert war eben klar, hey, das ist die große Gefahr, die da lauert, ja? dass eben Deutschland so stark wird, dass es eben diese Verbindungen schafft in Eurasien und dass es dann so eine Einheit gibt. Ja? Das muss man nämlich auch so sehen, mal ganz grundsätzlich, auch mal wegkommen jetzt nur von diesem Deutschland-England-Ding, weil so einfach ist es nicht. So oder so, wir reden ja auch von Eliten, nicht von den Völkern, weil ich meine, der einfache Mensch in England hatte nichts davon. Der hat nicht die Diamanten abgestaubt. Ja. Aber mal ganz grundsätzlich, es ist ja so, wenn du mit Schiffen unterwegs bist, dann bietet sich das auch an. Du kannst Länder einfach ausplündern. Weißt du, du kommst dann an mit deinem Schiff und hast auch dein Militär und dann kannst du da die Leute übers Ohr hauen oder direkt ausrauben und dann machst du dich wieder vom Acker. Wenn du mit Eisenbahn arbeitest, wenn du wirklich das Land selbst verbindest, dann geht es nur, wenn man auch auf Augenhöhe ist. Weil wenn du Völker nur ausplünderst, dann werden die dann die Eisenbahn irgendwann zerstören. Da haben wir so, keinen Bock mehr auf euer Zeug. Die Eisenbahn dient nur darum, Schätze aus unserem Land zu holen. Das heißt, wenn du mit Eisenbahn die Länder verbindest, dann geht ja die Bahn geht durch die Länder durch. Das heißt, du musst dann wirklich alle Länder auch mit an Bord holen. Man muss das gemeinsam machen. Und es geht auch, weil das tatsächlich für jedes einzelne Land einen Vorteil bringt. Wir haben es gesehen bei Amerika. Was hat es mit Amerika gemacht, diese Schließung? Wie weit es ging? Ganze Städte wurden da gegründet. Das wäre hier auch so. Wo auch immer die Eisenbahn war, gibt es Impulse. Das heißt, jedes Land hat einen Vorteil davon. Aber du kannst dann eben nicht mehr die Leute nur ausrauben, weil man muss gemeinsam arbeiten. Das ist es. Man muss wirklich einen gemeinsamen Handel betreiben. Und das ist auch eine gute Sache. Ich weiß heute, wir sind auch oft kritisch. Mit Geld, Kapitalismus und so. Und zu Recht. Aber miteinander zu handeln, das ist eine super Sache, wenn Menschen das machen, sich austauschen. Hey, wir haben das, was habt ihr? Allein schon, weil es eben verschiedene Klimasachen gibt, haben wir in Europa halt andere Dinge, die wir, andere Rohstoffe und auch andere Produkte, die wir herstellen können, als mehr wie Leute in Indien, aus dem Tropischen. Und das ist ja nur natürlich und nur sinnvoll, wenn wir sagen, hey, können wir uns nicht irgendwie austauschen? Das ist eine Win-Win-Situation. Das ist echter Handel. Echter Handel ist wenn alle was davon haben. Wenn man echt das ist ein gutes Geschäft. Es ist nicht ein gutes Geschäft, wenn du den anderen über den Tisch ziehst und übers Ohr haust. Weil dann wirst du danach mit dem nichts mehr machen können. Aber ein richtig gutes Geschäft, ein ehrbares Geschäft ist, wenn man eben auf Augenhöhe operiert, ein gutes Geschäft macht, wo man dann Vertrauen hat zueinander und dann vielleicht auch nächstes Jahr können wir wieder einen Deal machen miteinander, weil wir uns kennen. Und das ist, was Wohlstand bringt für alle und nicht dieses sich rauben einfach nur so die Länder berauben und sich dann sich selbst überlassen. Und da scheint mir das so, und das ist jetzt nicht, ich will das jetzt nicht moralisch begründen, dass da die Engländer irgendwie so böse wären oder sowas, weil wie gesagt, es geht auch nicht um die Masse der Leute, es geht um diese Oligarchen, um die geht's. Und das oligarchische Prinzip ist halt einfach auch Rauben. Wir hören das schon so Sachen wie Privatrecht, das kommt aus dem Lateinischen, privare heißt rauben. Das ist Raub, das ist was die Ursache ist. Das ist um was es dort eigentlich geht. Während eben, wenn du über Landhandel machst, dann musst du mit den Menschen irgendwie Frieden machen. Weil wenn du da permanent dir Feinde schaffst, dann kannst du dort nicht durchreisen. Und erst recht nicht so eine Eisenbahn bauen, die ist ja anfällig. Ich meine, sie geht durch alle Länder durch. Da musst du mit den Ländern auf Augenhöhe kommen. Und da meine ich halt schon, dass insgesamt den Europa, Eurasien, wie soll ich das ausdrücken? Ich sag's mal anders. Wenn der Erste Weltkrieg nicht gekommen wäre, sondern wenn die Entwicklungen einfach weitergelaufen wären und diese großen Sachen entstanden wären, Eisenbahnverbindungen, ne? Und wir reden schon vor über 100 Jahren. Wer weiß, wo wir heute technisch stehen, müssen wir nicht mit der Dampflokomotive fahren, ne? Gibt doch ganz andere Möglichkeiten. Aber wenn wir den Weg gegangen wären, ich glaube, meine Fantasie reicht gar nicht aus, sich auszumalen, wo wir heute stehen würden. Wie viel Fortschritt, wie viel Wohlstand wirklich für alle, also für Europa, aber eben auch für Asien, durch diesen Austausch gekommen wäre. Diesen Austausch kulturell, durch Waren, Wissen, Information. Wow. Ich meine, wir könnten echt in einer blühenden Welt leben so. Wohlstand für alle. Und das ist das Nächste, wenn Wohlstand da ist, dann fällt auch der Druck weg, hin zu Kriegen und Gewalt und so weiter. Das trifft wieder etwas, wo wir auch schon drüber gesprochen haben hier. Wie entsteht überhaupt Gewalt? Ja, durch Mangel, durch Notleiden so. Aber wenn wir eben diesen großen Raum gemeinsam verbinden, ich meine, dann sehe ich dort Wachstumschancen, Wohlstand für alle ist möglich. Und wenn Wohlstand ist, dann braucht man nicht kämpfen miteinander, dann arbeitet man miteinander. Das wäre wirklich eine Möglichkeit. Ja. Die Seemächte, die haben das ganz anders gemacht. Ja. Und auch wie das britische Imperium gewirtschaftet hat, ist eben Ausplünderung. Die sie dann aber oft frei nennen. Und das will ich jetzt auch mal hier reinschmeißen. So dieses Wort Freihandel, was wir heute ganz oft hören, Free Trade. Den Begriff, den haben erstmals die britische East India Company, die haben den geprägt. Und wisst ihr wann? Als es um China ging mit den Opiumkriegen. Da haben die gesagt, hey, China, wir machen jetzt Free Trade. Öffnet eure Grenzen, öffnet eure Häfen, öffnet eure Märkte für uns. Denn wir haben ein paar richtig schöne Sachen, die wir euch Chinesen gern verkaufen wollen. Opium nämlich. Das wollen wir in Europa nicht verkaufen, nicht in England, weil Opium ist nicht so gut fürs Volk, weißt du, harte Drogen, das schafft viele soziale Probleme. Halt mir aus England fern, aber euch verkaufen wir es. Deswegen öffnet bitte euren Markt und dann können wir Opium nach China geben. Wo kam das Opium her? Hier aus Indien wiederum. Das heißt, so lief dieses Wirtschaften. Du plünderst, du zwingst die Leute in Indien, hier gerade in der Himalaya-Region, ihr baut Opium an, nimmst es denen weg. Dasselbe Opium bringst du dann rüber nach China, zwingst die Leute dort ihren Markt zu öffnen, damit wir das Opium verkaufen können. Chinesische Kaiser sagt, nee, hey, mach ich nicht, wollen wir nicht. Dann kommen sie mit Kanonenbooten und da war der Opiumkrieg. Free Trade, macht eure Tür auf. Ja. Ansonsten schießen wir euch zusammen, weil wir machen jetzt Freihandel. Das ist wirklich wahr, so ist es gelaufen. Und diese Deals laufen heute noch. Warum sind deutsche Soldaten in Afghanistan? Das hat auch mit dem Opium zu tun, heute noch. Das ist der Rohstoff für Heroin. Und welchen Wirtschaftswert dieser ganze Drogenhandel hat, ein eigenes Kapitel. Aber ich wollte nur mal eben darauf hin, so hat man damals Geschäfte gemacht. In diesem Seemachtsdenken, hat die einfach nur ausgeplündert, die Länder. Deswegen ist auch heute noch eben in vielen Ländern, die diese koloniale Vergangenheit haben, die sind nicht gut zu sprechen auf die Engländer. Ja, die Engländer haben natürlich auch in Indien Eisenbahnen gebaut und auch in Ägypten und so weiter. Aber Letztens haben sie diese Länder nur ausgeplündert. Während die Idee von einem eurasischen Zusammenwachsen, eben mit Infrastruktur, was das Land verbindet, da geht's nicht mit Ausrauben. Weil, wie gesagt, dann ist deine Eisenbahn ganz schnell gesprengt oder wird zerstört oder blockiert. Hier fahrt ihr ja nicht mehr durch. Wir wollen euch Piraten hier nicht haben. Mit dem Schiff kannst du mir gleich vom Acker machen, ja. Wer weiß, das ist so ein grundsätzlich anderes Konzept so. Hier, wo ich gerade auf Ägypten gezeigt habe, ist auch interessant, da kann man auch nochmal diesen Widerspruch sehen, also diese Polarität zwischen Seemacht und Landmacht. Denn hier in Ägypten ist auch der Suezkanal. Auch so eine riesen Pionierleistung aus dem 19. Jahrhundert. Und das ist wirklich, das ist genau der Kontrast da. Ich meine, man hätte auch mit dieser ganzen Berlin-Bagdad-Bahn, man hätte auch die Engländer mit ins Boot nehmen können. Man hätte sagen können, hey, was, wir machen das für Europa. Lass uns das doch so machen. Dann kriegen wir hier schönen Handel hin. Aber die Engländer hatten da kein Interesse dran, weil eben ihr Monopol. Sie wollten das Monopol selbst haben und nicht, dass da andere Länder auch noch mit Indien Handel treiben und dort die Reichtümer rausholen. Und so hat sich halt England von Anfang an gegen diese Eisenbahnprojekte gesperrt. Obwohl die Engländer selber die Eisenbahn mit erfunden haben und England Vorreiter war damals im 19. Jahrhundert, was Technologie angeht und Eisenbahnbau. Aber das wollten die gar nicht. Nur in ihrem eigenen Bereich, aber nicht eben dieses Überbindende. So im Gegenteil, man hat sich dann in England im 19. Jahrhundert eben diesem anderen Großprojekt gewidmet. Und das ist hier der Suezkanal. Und nur wegen diesem Grund haben tatsächlich die Engländer auch einfach mal so nebenbei mal schnell Ägypten sich ihrem Imperium einverleibt. Das hatte echt nur den Grund, weil man gesagt hat, hey, weißt du was, wir machen eine Alternative zu diesen ganzen Eisenbahndingern. Wir bauen hier einen Kanal und dann müssen unsere Schiffe nicht mehr den ganzen Weg um Afrika herum machen. Das ist ein unglaublicher Seeweg, gefährlich auch da unten. Kap der guten Hoffnung und so weiter, schwieriger Seeweg. Sondern hier, das ist unser Megaprojekt. Ja? Und das sind im Grunde genommen auch zwei komplett unterschiedliche Konzepte. Seeweg oder eben Landweg. Ja? Das kann man hier wunderbar sehen. Eisenbahn bauen oder lieber so einen Kanal, ja. Das ist bis heute noch, das liegt zwar in Ägypten, aber Ägypten hat dort keine Hoheit über den Suezkanal. Hat man gesehen, wann war es? 60er Jahre, ja, wo es mal da unter Nasser war das noch, ja, ägyptischer Präsident Nasser, wo die dann da auch Stress hatten mit Israel und so weiter. Da hatte der Nasser gesagt, ja, hier, das ist jetzt unser Land, Ägypten, selbstverständlich ist unser Land. Und der Suezkanal, den nehmen wir jetzt unter Verwaltung und kassieren von den Gebühren, von den Schiffen, die da durchfahren. Ey, ich glaube, es war eine Frage von 24 Stunden, bis dann schon englische Flugzeuge da angegriffen haben. Sofort Engländer, Franzosen haben auch mitgemacht. Dann gleich hier, keine Frage, weißt du, Suezkanal, der gehört euch nicht. Der ist zwar in Ägypten, aber der gehört euch nicht. Genau das Gleiche ist übrigens Panama-Kanal, kein Leute anders. Ja, Panama ist ein freies Land, aber Leute, glaubt mir, wenn irgendein panamaischer Präsident sagt, das ist jetzt unser Kanal und wir bestimmen jetzt, wer da durchfährt oder wer wie viel zu zahlen hat, so schnell schaut ihr gar nicht wieder die US-Armee da. Also, es ist nicht euer Kanal. Es ist zwar in eurem Land, aber es ist nur zufällig so. Eigentlich ist es unser Kanal. Genauso ist es ja auch Seemacht gegen Landmacht. Ja. Sieht man hier diesen großen, großen Konflikt. Ja. Ja, und das war so die Situation eben Ende 20. Jahrhundert, so ein bisschen dieser geostrategische Rahmen und in dem wir dann uns demnächst ja bewegen werden mit Gast. Naja, und so sieht man eben, dass es da schon von England aus, schon im 19. Jahrhundert, und tatsächlich, da werden wir dann drauf eingehen, gab es da ganz konkrete Pläne auch schon. Also man hat das gesehen, das ist die geostrategische Lage, das ist die Analyse. Wie immer, man muss Eurasien schwächen und der neue starke Gegner, der in Eurasien eben kommt, das ist dieses Mitteleuropa, das ist Deutschland. Und deswegen absolutes wichtigstes Ziel, Deutschland darf nicht mit dem Osten irgendwie zusammenkommen. Weil dann würden diese ganzen Seefahrgeschichten obsolet werden, ja. Sondern würde hier der Handel laufen. Ja. Das war also so die Ausgangssituation. Und wie es jetzt dann genauer dann zum Ersten Weltkrieg gekommen ist, werden wir demnächst besprechen, aber so kam es halt dann. Ne? Jetzt noch hier zum Ersten Weltkrieg, da gibt es auf jeden Fall noch eine kleine Story, so, die ich euch erzählen wollte. Und da geht es um diesen Mann hier. Kennt ihr wahrscheinlich? Das ist Franz Ferdinand Habsburg. Das ist der Thronfolger eben für den österreichischen Thron, für den Habsburger Thron, für die K&K-Monarchie. Und das ist der Mann, der eben in Sarajevo erschossen wurde und worauf dann der Erste Weltkrieg losging. So lernen wir es in Geschichtsbüchern. Und das ist auch nicht verkehrt. Also ich meine, den gab es, der war in Sarajevo und so weiter. Was wir nicht wissen, ist all die Zeit, die davor war. So, dass diese Sarajevo-Geschichte war wirklich dann nur so der Auslöser. Man hat halt die ganze Zeit schon geschaut, wir brauchen einen Auslöser, dann kam's. Und was auch viele gar nicht wissen, weil wir kennen die Geschichte, ja, der war da in Sarajevo und dann wurde der da von diesen serbischen Anarchisten, Nationalisten, wie ist er nochmal, Principe oder so ähnlich, wurde er dann erschossen. Ja. Tatsächlich ist es so, dass an dem Tag, wo der in Sarajevo war, mit seiner Gemahlin, eine ganze Reihe von Attentaten auf den verübt wurde. Eine ganze Reihe, die gescheitert sind. Da war nicht nur dieser junge Student, wo du dann sagen kannst, naja, der ist halt, was weiß ich, irgendwie Extremist, ja, und so eine Art Einzeltäter, so, sondern von wegen. Da war ein ganzes Netzwerk von Attentätern. Es waren da an jedem Tag in Sarajevo, die Zahlen variieren, aber zwischen einem Dutzend und 20 Attentäter waren unterwegs. Da gab es ist eine Bombe explodiert, die das Auto hochreißen wollte, aber da alles nicht funktioniert. Was aber auch erstaunlich ist, die haben einfach ihren Weg durchgezogen. Ja. Das ist auch ein Riesenunterschied zu heute. Wenn du heute überlegst, was, wenn der amerikanische Präsident heute kommt nach Deutschland, dann werden sogar die Gullideckel werden verschweißt. Damals war das anders. Die Idee war, hey, wenn du König sein willst, eben auch wie hier Österreich-Ungarn, so ein multiethnisches Reich, du musst dort vor Ort dich zeigen. Weil nur das Zeigen von dich in der Öffentlichkeit dort als Monarch legitimiert es, dass du dort Herrscher bist. Du kannst nicht sagen, ja, wir hocken hier in Wien im Bunker und regieren, was da in Belgrad passiert oder so. Oder in Sarajevo. Das ging eben nicht. Sondern du musst dann dort Präsenz zeigen. Das ist so eine alte Tradition, geht bis zurück ins Mittelalter, wo die Könige, die waren nie in einer Burg, haben die gelebt, sondern die sind die ganze Zeit nur aufs Land gezogen. Du musst immer wieder da sein. Ja, ich bin der König. Ja. Und muss man sich zeigen, dem Volk. Man muss präsent sein. Das Volk muss es sehen, so. Und das hatten die damals schon. Und ich bin echt kritisch gegenüber all diesen Aristokratien. Aber das muss man schon sagen, die hatten schon, ich sag's mal so, Eier. Ja, die haben da echt auch dann keine Angst davor gehabt. Und an dem Tag, weißt du, ey, bei uns, wenn da auch nur der geringste Hinweis wäre, heute wird's gefährlich, dann wird die Parade abgesagt. Die sind da mehr oder weniger durch den Pulverstaub durchgefahren. Da ist hier eine Explosion, da wurde geschossen und so. Und die haben das Ding durchgezogen. Und dann gab es aber dann schlussendlich, dann wollten sie noch woanders hin. Und dann kam es zu einer Routenänderung. Und da hat dann tatsächlich der Fahrer von dem Auto, wo die drin sind, einen Rückwärtsgang eingegeben, so einmal rangieren. Und so kam es dann echt zu der Situation, dass dann wirklich das Auto stand. Und direkt vor ihnen stand dann eben der Attentäter. Es ist kein bewegliches Ziel mehr und er stand aus einem Meter vor denen und dann ist es halt so weit gekommen. Ne? Aber zu dem Franz Ferdinand wollte ich euch auch noch eine interessante kleine Anekdote erzählen, die auch viele Leute noch nicht gehört haben. Und ja, die vielleicht der wahre Grund ist für den Ersten Weltkrieg. Das überlasse ich euch selber. Und zwar ist es die Legende von der Weißen Gams. Ich weiß, wer der lachen soll, aber es ist wirklich verbrieft. Die Geschichte habe ich mir nicht ausgedacht. Ja. Die weiße Gams, eine Gems, so ein was ist das, so eine Art Bergziege, ich glaube, jetzt verrenne ich mich. Aber ist halt in den Alpen oben, gibt es halt die Gamsen. Das sind so Tiere mit Hörnern, ich weiß jetzt nicht genau, wie biologisch die sind. Halt Gamsen halt, Gemsen. Und der Franz Ferdinand, der war so wie viele andere aus seiner Zeit und überhaupt diese Monarchen so, der war leidenschaftlicher Jäger. Nein, leidenschaftlich ist ja schon zu harmlos gesagt. Der war pathologischer Jäger. Wisst ihr, zum Thema Jagd. Also ich selber mag auch Tiere und ich möchte nicht auf ein Tier schießen. So. Aber ich erkenne auch an, die Jagd, das ist was ganz Altes. Ein ganz alter Archetyp auch. Und dieses, weißt du, dieses auf die Pirsch gehen, das sich anschleichen, das sich investieren, auch dann bis zum Akt des Tötens, ist ein altes Ding. Und dafür habe ich schon Respekt. Es geht mir jetzt nicht darum, irgendwie generell Jagd oder sowas niederzumachen, weil es wie gesagt, ist eine alte Sache so. Aber der Typ oder diese Leute, für die war Jagd, für die ging es einfach ums Töten. Und das war schon krankhaft. Und es ist kein Witz. Der Typ hier, Franz Ferdinand, also ich habe es mir irgendwo rausgeschrieben, dass ich genau die Zahlen bekomme. Der hat im Laufe seines Lebens die unfassbare Zahl, pass auf hier, man weiß es ganz genau, 274.889 Tiere hat er erschossen. 274.889 Tiere im Laufe eines Lebens. Und der ist gar nicht so alt geworden. Ich meine, der wurde im Attentat wurde umgebracht. Und ich meine, wow, die Zahl ist krass. Und die Zahl ist absolut verbrieft. Warum weiß man das so genau? Hey, es ist der Thronfolger. bei dem gab es keinen Tag, wo nicht genau aufgeschrieben und dokumentiert wird, was der macht. Ja, der ist vormittags da und dann macht er das und das und das. Es wurde über alles Buch geführt. Und diese Jagdgeschichten, jedes Tier, was der erledigt hat, wurde da Buch geführt. Diese Bücher kann man alle einsehen. Also diese Zahl ist jetzt nicht geschätzt oder sowas. So, diese eben exakt bis aufs letzte Tier. Das ist die Buchführung. Das ist, was allein dieser Franz Ferdinand an Tieren erlegt hat. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist für mich, das hat nichts mehr mit Jagd zu tun, oder? So mit diesem wirklich auch in die Natur gehen, sich anschleichen, die wirklich auch eins werden mit der Natur. Dieser alte Archetyp von Jagd oder so, das ist das nicht mehr. Hier geht es nur noch um paff, 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 killen einfach, nichts anderes mehr. Und tatsächlich war es so, man hat die Tiere einfach vor die Flinte getrieben. Ich meine, der saß dann da auf seinem Thron, schönen Sitzplatz, schön bequem. Und dann werden ihm die Tiere so vor die Flinte getrieben. Der knallt einfach nur ab. Das ist eine Freizeitbeschäftigung. Was mache ich heute? Ich schieße mir ein paar Viecher ab. Das ist das Einzige, was irgendwie einen Kick gibt. Alles andere langweilt. Also jemand, der in so einer Verfassung ist, ganz ehrlich, also ich finde, das sagt ganz viel aus über die Psyche. Es ist auch nicht nur der Franz Ferdinand, als wir jetzt mit dem Finger auf den zeigen, der spielt jetzt hier gerade eine Geschichte, dieses Thema Obrigkeit und Jagd, das ist wirklich ein altes Thema. Es ist ja auch in unserer Zeit noch. Zu DDR-Zeiten gab es das auch so. Ich meine, da gab es auch so ein eigenes Jagdrevier, wo dann da so die SED-Bonzen und zusammen dort die Viecher zusammengeschossen haben. Auch da, weißt du, so alte Kreise, so Wackelkanone. Aber mei, dann wird halt der Hirsch 5 Meter vor die Flinte getrieben, dann triffst du ihn auch noch. Ja. Diese Dinge, das finde ich, sagt ganz viel aus über den Zustand von einem Menschen. Wenn das so der Kick ist, den du brauchst, irgendwie andere Tiere zu töten, ne? In diesem Ausmaß. 274.000 Tiere in einem Leben. Ich meine, wie viel sind es an jedem Tag? Und ich lese mir ja vor, vielleicht habe ich noch ein paar Infos vergessen, aber hier zu dem Thema, auch aus dem Lexikon, wie gesagt, diese Dinge sind verbrieft. Jeder Tag, von dem es in seinem Leben wurde, alles aufgeschrieben hier. Franz Ferdinand erlegte bereits mit 9 Jahren sein erstes Wild. Die Jagd wurde später seine große Leidenschaft, wobei er ein extrem guter Schütze gewesen sein soll. Er unterhielt mehrere große Jagdreviere. Wie aus den vollständig erhaltenen Schusslisten hervorgeht, erlegte Franz Ferdinand im Laufe seines Lebens 274.889 Stück Wild. Darunter bei Großwildjagden auf seinen langen Weltreisen viele exotische Tiere wie Tiger, Löwen, Elefanten. Allein im Jahr 1911 erlegte er 18.799 Stück Wild. Tagesrekord waren an einem Junitag 1908 2.763 Lachmöwen. Come on, ich meine, was ist das für ein Typ, der an einem Tag hier 2700 Vögel zusammenschießt? Was ist das für ein Tag? Überleg dir das mal. Ich meine, wie viel Zeit das dauert. Also das ist für mich wirklich bedenklich. Also bedenklich. Ich mal weiter. Er galt seit den frühen 1890er Jahren als einer der besten Schützen der Welt. Seine riesige Trophäensammlung befindet sich noch heute auf Schloss Konopiste. In Schloss Artstetten sind jene Münzen, die er nach einer Wette während seiner Indienreise mit der gleichen Flinte traf, zu sehen. Also er hat auch so Lucky Luke Tricks gehabt, so Münze hoch. Und er war wohl ein guter Schütze, also nicht so der alte Tatterkreis, aber trotzdem, ich meine, das ist krankhaft. Ja. Aber es ist nicht nur auf den, sondern das zeigt diese Dekadenz auch von diesem Hochadel. Und heute ist es auch Geldadel. Es gibt heute auch so Leute, die da auf Großwildjagd gehen und dann wirklich... Ja. Es sagt ganz viel über den psychischen Zustand. Ja. Aber hey, wir wollten ja über die Geschichte zu der Gams kommen. Ja, jetzt pass auf. Also es gab eben diese Geschichte der weißen Gams. Irgendwo, es war in Österreich, in Tirol, dort ist eine weiße Gams geboren worden. Und tatsächlich gab es da schon immer diese Legende. Das klingt bizarr, das klingt wie eine Indianergeschichte. Das kommt aber aus Österreich, aus Tirol. Alte Volksgeschichte. Und da hieß es auch so, ab und an gibt es halt eine weiße Gams, so eine Seltenheit der Natur, aber ab und an passiert das halt. Und eine weiße Gams gilt in Tirol als heilig. Die ist tabu, die darfst du nicht jagen. Und als der Franz Ferdinand dort in dem Jagdrevier war, wo die weiße Gams aufgetaucht ist, haben auch die Leute, seine engsten Berater, haben gesagt, mach's nicht, lass dieses Vieh leben. Ja, komm, wir treiben tausend andere vor deine Flinte, aber lass... Die weiße Gams nicht, weil eben die Sage geht oder der Volksmund schon damals gesagt hat, eine weiße Gams tötet, der wird selber dann sein Leben verlieren. Und tatsächlich, und es ist eben verbucht, das ist nicht Fantasy, es gab diese weiße Gams und vom Franz Ferdinand ist wohl auch, ich weiß jetzt nicht mehr wortwörtlich, aber es ist dann auch noch so ein Spruch von ihm übertragen, was er darauf geantwortet hat, eben auf die Berater gesagt hat, hey, mach's nicht, es bringt Unglück, komm, lass wenigstens das Vieh. Und der hat dann aber auch nur irgendwie so einen Spruch gesagt wie, ah, wenn ich sterben soll, soll ich sterben, mir ist es egal und komm her mit der Gams, paff, hat die halt abgeknallt. Und es ist tatsächlich so, es hat nicht ein Jahr lang hat er danach noch gelebt. Das war in den Monaten vor dem Attentat von Sarajevo und dann soll es wohl so sein. Ich meine, ich weiß, klar, ob das jetzt wirklich dann den Ausschlag gegeben hat, wir sehen, es gab auch ein paar andere Gründe. Aber interessant ist die Story allemal, weil auch eben dort in Sarajevo, wirklich der dem Tod schon ein paar Mal von der Schippe gesprungen ist. Aber es musste wohl sein, es sollte wohl sein. Er hat es selber auch geahnt, das ist sein Schicksal, er kann dem nicht wegrennen. Und dementsprechend auch an dem Tag hat er sich dem auch gestellt, muss ich auch wieder dann schon Respekt haben. Der hat schon gewusst, jetzt ist es soweit. Und dann gibt es auch kein Wegrennen. Also, gut, ist halt so. Ja, die Legende von der weißen Gams. Ja, hier habe ich auch noch was, dann hier noch mal ein Bild, was auch noch mal zeigen soll, was eigentlich wir alle schon wissen, wie eben aus, wenn wir jetzt heute über Geostrategie gesprochen haben und ich, 19. Jahrhundert war es halt England, aus dieser englischen Seemacht ist dann spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg ist es halt übergegangen auf diese amerikanische Seemacht. Und es gibt so viele Dinge, wo man schön zusammen sehen kann. Aber wunderbar finde ich es auch bei diesen beiden Bildern. Das hier kennen wir alle. Ja, das ist diese Figur Uncle Sam. Ja, der Uncle Sam, der I want you for US Army. Das kennen wir ja bis in die 60er Vietnamkrieg, weißt du, Uncle Sam, so. Klassisches Bild, kennen wir alle, auch aus der Popkultur ganz oft. Aber das ist nicht das Erste. Das Original ist sozusagen das hier. Das ist ein Originalbild von 1914 oder so müsste sein. Also ziemlich zum Beginn des Ersten Weltkriegs. Und das ist hier Lord Kitchener. Das ist Lord Kitchener, damals Kriegsminister von Großbritannien. Und von dem kam erstmals dieses Ding, also dieser Aufruf, so direkt den Blick auf den Menschen und den Zeigefinger. So, ey, wir brauchen dich jetzt. Und zuerst ging es eben um Britons, join your country's army, save the king. Und direkt ist es dann Übergang zur US Army. Also hier sehen wir halt auch einfach, oder ich finde, das zeigt es halt so schön, diese Kontinuität. Ja, wieder auf der einen Seite halt, Die alte Seemacht Englands, wie es dann direkt rübergegangen ist. Und das ist im Grunde genommen ist es austauschbar. Das ist, was da im 1900 gelaufen ist. Ja, wie gesagt, wir werden demnächst wirklich intensiv in dieses Thema reingehen. Vor allem eben in die Vorgeschichte. Denn nochmal, ich glaube, wir können es nicht hoch genug einschätzen, wie groß das Unglück war, was dieser Erste Weltkrieg war. Und ich will es auch keineswegs jetzt nur sagen, ja, guck hier, die Engländer mal schuld und wir haben Deutsche mal nur die Opfer. Weil ich meine, ich habe jetzt gerade Franz Ferdinand angezeigt und auch die ganze Führung jetzt, die es in Deutschland gab, hier Kaiser und so weiter, auch die haben ja dem Land keinen guten Dienst getan. Und wenn es nur Überheblichkeit war, dass sie einfach diese Mechanismen nicht gecheckt haben, aber sie haben auch zumindest nicht dazu beigetragen, diesen Krieg zu verhindern. Aber diese einseitige Darstellung, wie wir sie heute haben, ja, hier die Deutschen und die Österreicher, die haben den Krieg angefangen. Und deswegen sind sie schuld. Und deswegen gab es dann Frieden von Versailles mit den Reparationszahlen. Und das wiederum ist dann die Voraussetzung schon. Und das ist eine konsequente Entwicklung, was dann eben in den Zweiten Weltkrieg gemundet hat. Und das haben wir schon, das haben wir auch schon englische und französische Diplomaten schon in Versailles bei dem Friedensvertrag am Ende des Ersten Weltkriegs haben die schon gesagt, wir haben ja keinen richtigen Friedensvertrag, sondern letztens ist das die Grundlage für den nächsten Krieg. Das wird so nicht auf Dauer bleiben. Was ich damit sagen will, ist, wenn wir wirklich so aus einer größeren Ebene der Geschichte anschauen, dann ist Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, das sind im Grunde genommen zwei Schlachten von einem Krieg. Das ist ein Krieg, das ist ein Konflikt. Weil du hast auch im Ersten und im Zweiten, du hast dieselben Parteien, die gegeneinander kämpfen. Es sind dieselben Mächte. Es ist derselbe Krieg, der noch nicht ganz ausgefochten war. Aber die Ursache liegt eben in dem Vorfeld des Ersten Weltkriegs. Und wenn ich da heute so zurückschaue, das ist der große, wie soll man es nennen, das große Unglück, der große Sündenfall für Europa und dementsprechend dann auch für die Welt. Weil damals wäre es vielleicht möglich gewesen, auch die Geschicke echt in eine andere Richtung zu lenken. Wegkommen von dieser Plünderungsmentalität, die ja dann sich auch ausdrückt in so Sachen, wie die wir heute kennen, wie Kapitalismus, Aber auch, wir haben schon öfter über 19. Jahrhundert so diese ganzen englischen Eliten gesprochen, ihr Fabian Society und so weiter. Also diese ganzen globalisierenden Strukturen, alles, was wir heute sehen, das hat da seine Ursache. Und wenn wir Menschen es damals hätten vermeiden können, in diese Falle zu tappen und uns nicht in diesen großen Krieg hätten verwickeln lassen, dann, wir können es gar nicht ausmalen, welche Entwicklung die Welt genommen hätte. Damals war eine Möglichkeit, wir hätten es auch anders machen können. Nicht mehr dieses Ausrauben, Private und so weiter, sondern hey, lass uns mit der neuen Infrastruktur, mit diesen neuen technischen Impulsen, wirtschaftlichen Impulsen, lass uns das ausbreiten über diese große Landmasse, lass uns den Kontinent vereinen und wir können es nicht ausmalen, wo wir heute stehen würden. Nicht nur wir jetzt hier in Mitteleuropa, weil dann geht es hier nicht darum, wir stark, die anderen niedrig, sondern auf Augenhöhe. Boah, welcher Wohlstand ja allein in diesem Eurasien sich entfaltet hätte. Und dadurch dann, aus diesem Wohlstand kannst du dann das auch noch weitergeben, dann die anderen Kontinente der Welt, was so Handel treiben, fair miteinander. Und klar kannst du nach Amerika keine Eisenbahn bauen. Ich spreche nicht gegen Schiffe oder so. Also Schifffahrt ist hochinteressant und auch da technologisch weiter. Aber es geht so um einfach die grundlegende Art, wie man auf der Welt miteinander verkehrt. Und das ist das Entscheidende. Also die Seemacht machten, da war es einfach das Plündern. Ne? Plündern ist Politik geworden. Das ist wirklich so. Das sagen auch nicht nur jetzt irgendwelche, ja, irgendwie die England kritisieren, das sagen englische Historiker auch, die erkennen das auch. Und haben es auch damals schon erkannt. Es gab auch damals schon Leute, die gesagt haben, ey, lass uns doch anders machen. Dieses permanente Ausplündern, das ist auf Dauer nicht sinnvoll. Und ich meine, wir können uns nicht vorstellen, wie die Welt sich entwickelt hätte, wenn wir damals von diesem anderen Weg gegangen wären. Ey, ja, lass uns die Länder verbinden miteinander. Eisenbahn und überall, wo die Eisenbahn ist, entsteht Wachstum, entsteht Wohlstand, Leute können miteinander austauschen und das, wir können es nicht ausmalen, wo wir heute, schon über 100 Jahre später, wo wir jetzt stehen würden. Stattdessen haben wir tatsächlich immer noch die gleichen Trennlinien. Wir haben immer noch die gleichen Trennlinien, wenn ihr aktuell guckt, so jetzt die letzten Jahre, Ukraine-Krise, es ist immer das Gleiche, der Kontinent darf nicht zusammen, es muss immer getrennt werden. Und das Ukraine ist nichts anderes als so ein Keil, den man da reintreibt. Da muss man wieder Russland zum Feind machen und so weiter. Und letztens ist das eine Politik, eine Ausrichtung, die halt nur den Oligarchen letztens hilft und nicht uns Menschen so. Und okay, es bringt ja nichts jetzt da nachzuweilen, damals was anderes, wo ich oft so nachdenke, oh Mann, wir könnten so gut stehen heute. Aber gut, sei es wie es ist, ist halt so gekommen. Aber trotzdem gilt es jetzt vielleicht für jetzt langsam das umzusetzen, jetzt langsam zu verstehen. Wäre cool, wenn wir es vor 100 Jahren schon gemacht hätten, aber dann lass es uns doch jetzt machen. Aber tatsächlich sehen wir die gleichen Probleme immer noch. Es gibt keine großen Infrastrukturprojekte, die Europa und Asien miteinander verbinden. Nein, wir bauen Flughäfen wie Berlin oder sowas. Ich meine, wie viel Geld da reingeht? Weil klar, man könnte sagen, hey, aber wer soll das bezahlen? Die Eisenbahn nach Bagdad. War damals übrigens auch schon ein Problem, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, hier interessant, nochmal kurz zurück zur Bagdad-Bahn, welche Firmen da auch beteiligt waren, weil wir eben auch von diesen Wirtschaftsimpulsen reden. Damals waren schon Firmen wie Philipp Holzmann, kennen wir heute auch noch, einer der größten Baukonzerne, gab es damals auch schon, Philipp Holzmann, die haben die ganzen Bahnhöfe gebaut, die Gleise, das ganze Metall, das kam von Krupp, gibt's heute immer noch. Die Lokomotiven, die stammten von Firmen, die heißen Borsig, Keil, Hanomag, Henschel, Maffei. Kennt ihr die eine oder andere? Kennen wir immer noch. Hanomag, Henschel, Maffei. Heute sind es mit die fettesten Rüstungsbetriebe auf der Welt. Also die aus Deutschland kommen. Maffei, Krauss, Maffei, die Panzer bauen. Damals haben die aber Eisenbahn gebaut. Steht ja, das ist auch dieses Symbol. Stecken wir unser Geld in Infrastrukturen rein oder bauen wir Waffen? Ich meine, wir hätten das alles gar nicht gebraucht. Weißt du, wenn du mit den Ländern verbunden bist, dann brauchst du keine Armee mehr. Oder zumindest keine so große, weil dann gibt es eigentlich kaum noch Aggressoren, weil jeder hat ein Interesse, hey, in dieses Netz möchte ich auch mit rein. Weißt du, hier Handel ist doch cool. So, da brauchen wir es nicht mehr. Aber nee, da ist das Geld ist eben dann abgezogen worden. Die Vision war da, aber dann geht es eben rein. Dann kam Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und dann ging es nur noch dort rein. Ne? Bis zum heutigen Tag. Interessant auch hier, finanziert wurde das Ganze damals auch schon, weil da kam ja gerade zu, es muss sich ja irgendwie rechnen. Ja, hat man gesagt, ja, aber wer baut denn diese Eisenbahn? Ist auch teuer. So. Aber die Eisenbahn ist, ja klar ist das eine große Investition, aber ich meine, die Investitionen, die wir jetzt in die beispielsweise in Flughäfen stecken, ist auch nicht wenig. Braucht man nur mal den Flughafen Berlin anschauen, was den kostet. Ich meine, unglaublich so, weißt du. Es ist einfach eine Frage, wo, was macht man mit den Ressourcen? Geld, was wir erwirtschaften, in welche Richtung stecken wir es? Aber wir stecken es halt nach wie vor, bis heute zum heutigen Tag, nicht in diese Projekte. Aber apropos Finanzierung, schon die Bagdadbahn damals, war auch schon die Deutsche Bank dabei. Auch die gab es damals schon. Deutsche Bank, die hat das sozusagen finanziert. Und interessant, das muss am Rande, wer war der Direktor von der Deutschen Bank damals? Georg von Siemens. Den Namen haben wir auch schon mal gehört. Siemens, das ist auch interessant. Das ist im 19. Jahrhundert, hast du schon die ganzen, dieselben Player, so dieselben Unternehmerfamilien, so, die es heute auch noch gibt, die waren damals auch schon am Start. Ja, okay, damals ist es so gelaufen, wie es gelaufen ist. Wir können es nicht ändern. Wir können die Geschichte anschauen, um vielleicht Lektionen daraus zu ziehen. Das ist das Entscheidende. Wir können sie mehr ändern, wir können nicht nachtrauern. Und obwohl mein Herz wirklich blutet, wenn ich mir dann überlege, das ist unglaublicher Wahnsinn, was dann in dem Ersten und Zweiten Weltkrieg gekommen ist, wie viele Leute da gelitten haben. Und wir hätten einen ganz anderen Weg gehen können. Das tut mir direkt weh, heute immer noch. Aber es bringt ja auch nichts, den alten Sachen nachzutrauen. Schauen wir doch auf heute. Und heute passiert es halt immer noch nicht. Wir sind immer noch in dieser Spaltung mental drin, die den großen Kontinent, diese Landmasse spaltet. Wir haben immer noch keine sinnvolle Bahnverbindung zwischen hier und dem Osten. Ja, du kannst mit der Eisenbahn schon irgendwie bis nach Russland fahren. Dann gibt's die transsibirische Eisenbahn. Russland selber hat das halt schon gemacht. Aber es gibt, wenn du jetzt nach China willst oder nach Indien, da fährst du nicht mit der Eisenbahn hin. Es geht so nicht. Du kannst nicht zum Hauptbahnhof gehen und sagen, ich jetzt ein Ticket nach Delhi oder so. Es ist nicht drin. Wir sind immer noch dort getrennt. Wir sehen immer noch, wie Russland wird als das Böse dargestellt. Mit denen darf man nicht zusammenarbeiten. Ja, warum denn nicht? Vielleicht wäre es viel sinnvoller. Und zusammenarbeiten heißt aber auch, dass du den anderen respektierst und akzeptierst, wie der ist. Und dass du nicht sagst, hier, mit dir machen wir aber nur, wenn du jetzt unser demokratisches System installierst. Lass doch die Leute, wie sie dort sind, aber mit denen auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Und dann ist es doch auch in eurem Interesse. Hey, können wir nicht das zusammen machen? Oh ja, super Sache. Bauen wir sowas wie Eisenbahn. Ganz aktuell wird jetzt hier in Deutschland wieder diskutiert, und das ist auch ein Infrastrukturprojekt, hier die Ostsee-Pipeline. Pipeline zwischen Mitteleuropa und Russland. Soll jetzt wieder abgebrochen werden. Warum? Geostrategie. Weil auf einmal Amerikaner sagen, hey, ihr Europäer, ihr macht euch dazu abhängig von Russland. Kauft doch lieber euer Gas bei uns, wir am anderen Ende der Welt, als dass ihr da diese kleine Leitung rüber nach Russland baut. Es ist genau das Gleiche immer noch. Und ich meine, es gibt schon, ich bin jetzt nicht der Einzige, der diese Ideen hat. Es gibt schon auch Gegenbewegungen, auch aktuell, sehr interessant. Das kleine Österreich, aber die haben ja jetzt auch so eine Partnerschaft mit China gestartet. Heißt nicht sowas wie auch wie die Seidenstraße, so eine neue Seidenstraße sehen. Ich weiß gar nicht mehr, unter welchem Titel das läuft. Aber Fakt ist, dass in Österreich, im Wien am Bahnhof, Züge einrollen, die in Shanghai gestartet sind. Okay, der Zug braucht halt 2 Wochen, weil wir eben gar keine vernünftige Eisenbahnverbindung haben. Aber trotzdem immer noch 2 Wochen ist immer noch auch nicht langsamer, als so ein Schiff braucht, wenn es von China nach Europa fährt. Und das finde ich schon interessant, dass diese Ideen nie ganz weggekommen sind und immer noch da sind. So. Allerdings leider halt viel zu wenig Leute, die in diese Richtung denken. Aber wenn es wirklich nach unseren Interessen geht, also mit unser meine ich so, wir Mitteleuropäer, dann kann es nur unser Interesse sein, mit dem Rest von dieser großen Landmasse, mit denen irgendwie zusammenzukommen. Das ist, anders kann es ja nicht sein. Das sind unsere Nachbarn. Lass uns mit denen irgendwie auf Augenhöhe kommen. Und dann kann man sich gar nicht vorstellen, was das auslösen würde. Auch da nochmal, zurück zum 19. Jahrhundert. Schaut euch mal an, was es für einen Impuls gegeben hat an Amerika. Eisenbahnbau, das Land wächst zusammen, was da los war. Wirtschaftlich, technisch, alles geht voran. Ich meine, diese Vision könnten wir für Eurasien auch haben. Das wäre groß. Und eins möchte ich jetzt zum Ende hin auch noch sagen, weil, wie gesagt, ich bin nicht der Erste, der so Ideen hatte. Ich kann mich erinnern, da war ich noch ziemlich jung. Mein Anfang Studentenjahren, Anfang 90er war das. Und da war gerade irgendwie Wahlkampf in Deutschland, und da kam jemand von einer Partei, die habe ich bis dahin noch nie gehört gehabt, und hat mir so einen Flyer von denen gegeben. Das waren Büso heißen die, glaube ich. Büso. Weiß ich gar nicht mehr, was das steht. Aber tatsächlich auf dem Flyer, den die mir damals gegeben haben, da stand genau das, eins der großen Ziele von der Partei war, eine Transrapid-Strecke zu bauen. Transrapid, das war damals so der neueste heiße Scheiß, was so Eisenbahn angeht. Das ist noch nicht mehr Eisenbahn wie früher. Das ist, da geht es nochmal ein anderes Tempo ab. Ja. Eine Transrapid-Strecke zu bauen, eben von, kommen wir mal zurück zu unserer Weltkarte hier, von Europa nach Fernost. Mehr Routen vielleicht. Und zwar letztens genau die mit der Eisenbahn auch schon gewesen wären. Hier runter nach Indien, eine so nach China rein. Transrapid-Strecken, die komplett über diesen Kontinent gehen. Fand ich damals total interessant. Das ist so gelesen, habe ich gedacht, das ist eigentlich eine super Idee. So bin ich überhaupt nicht drauf gekommen. Seht ihr, ich war auch jung, wir sind in diesem Bild konditioniert, so, man fährt mit dem Schiff und so. Diese Vorstellung, dass es ja eine Landmasse ist, die haben wir gar nicht mehr. Wir haben diese Trennung, hier ist Europa, da ist Asien, so, mit dem wir zu tun. Und da kam eben dieses Projekt, fand ich total interessant. Später habe ich dann rausgefunden, weil ich mich beschäftigt habe, die Partei, die das ist die Partei von Lyndon LaRouche. Und das ist wirklich ein interessanter Mann, der sehr wichtige Beiträge hat, auch zu der ganzen Geschichte der Oligarchie, Venedig-England-Connection. Und das ist eben einer, der auch dieses Bild schon relativ früh erkannt hat. Also Seemacht gegen Landmacht, diese Polarität, die da ist. Und wie eben die Möglichkeit wäre, das zu überwinden und so weiter. Sehr interessant. Fand ich total interessant, dass das also da solche Leute schon gesehen haben. Ich möchte es auch nur erwähnen und jetzt keineswegs irgendwie eine Parteiempfehlung geben. Bei den anderen Dingen, das sei jetzt auch so halt ganz neutral, ist mir das auch ein bisschen suspekt. Das scheint mir ein bisschen arg viel Personenkult zu sein dort. Ich halte viel von dem seiner Arbeit, Lyndon LaRouche, echt ein paar sehr wirklich wichtige Forschungsarbeit geliefert. Aber es ist ein bisschen so auch so ein Personenkult und das ist nicht ganz so mein Ding. Also ich stehe dir neutral gegenüber, das möchte ich nur sagen. Also ich sage jetzt nichts pro oder auch nicht kontra gegen die. Ich fand es einfach interessant, dass also diese Ideen nach wie vor so da sind. Aber sie sind halt so weit weg von der Umsetzung. Ja. Möglichkeiten hätten wir. Diese Idee mit dem Transrapid finde ich super. Das ist halt echt eine sehr gute Technologie. Auch da wieder Innovation. Aber wir setzen nicht auf diese Karte, sondern wir bauen lieber Berliner Flughafen. Setzen halt auf dieses Spiel. Weil Seefahrt, Luftfahrt, das ist relativ verwandt miteinander. Also Luftfahrt ist immer eine Weiterentwicklung der Seefahrt. Das ist, das sage jetzt nicht nur ich so. Ich meine, deswegen heißen die auch Luftschiffe. Deswegen ist der Typ, der Boss ist ein Kapitän und nicht ein hat keinen anderen Titel. Das heißt wie, also aus der Marine hat sich die Luftfahrt rausentwickelt. Das ist im Grunde ähnlich. Ja. Darauf wird halt gesetzt. Und diese Infrastrukturprojekte, das Land miteinander zu verbinden, das passiert nicht. Im Gegenteil, es werden neue Gräben gezogen, Grenzen, ja, hier geht nicht drüber, nein, und da wird Konflikt geschürt. Und letztens sehen wir es ja selbst in Europa selber, wie sowas wie Eisenbahn. Die herkömmliche Eisenbahn wird immer weniger. Ich sehe es ja selber so. Ich meine, wir haben ICE, die großen Strecken, aber auf dem Land verschwindet es komplett. Sehe ich jedes Mal, wenn ich hier nach Leipzig komme, wo ich nur so durch Sachsen fahren, sehe ich, wie diese ganze Eisenbahninfrastruktur einfach verfällt. Weißt du, so Bahnhöfe, wo kein Zug mehr hält und alles verfällt. Traurig und so. Aber geht er jetzt auch nicht zurück, sagen wir aber nach vorne, die Idee, sowas wie Transrapid, so echt eine moderne Technologie zu nutzen. Überleg mal, man würde sowas machen. Und dann wieder im Hintergrund, wie es im 19. Jahrhundert lief, welchen Impuls es geschoben hat, was in Amerika passiert ist, ey, neue Technologie, wie viele Leute dort zusammenkommen würden, was es für Impulse setzt für die Wirtschaft, für Innovation, für Kultur und eben auch in der Psyche des Menschen was verändert. Ey, wir arbeiten jetzt zusammen. Ah, es wäre immer noch nicht zu spät. Wir könnten das jetzt machen. Aber leider, wie gesagt, bestimmt bei uns in Europa wird die Politik bestimmt von Parametern, die in irgendwelchen Thinktanks erarbeitet werden. Und diese Thinktanks, das sind eben atlantische Thinktanks. Das ist nun mal so, Atlantikbrücke. Atlantikbrücke, was schon ein absurdes Wort ist. Weil das wiederum, so weit sind wir technisch noch nicht, dass wir wirklich eine Atlantikbrücke bauen können, haben wir nicht. Ja, aber hier könnten wir eine Eisenbahn bauen oder ein Transrapid oder was weiß ich. Ich meine, es gibt da noch abgefahrene, wahrscheinlich erst im Visionenbereich, Technologien. Da gibt es ja die Ideen mit Vakuumröhren, ja, wobei ich nicht weiß, ob ich jemals in so ein Ding einsteigen muss. Aber egal. Aber versteht ihr, wenn man das will, dann der menschliche Geist ist so erfinderisch und wir können so innovativ sein. Ja. Da würden wir Lösungen finden, wie wir diesen ganzen großen eurasischen Kontinent schön miteinander verbinden. Und das wäre eine Vision für den Frieden, für einen globalen Frieden, für einen Frieden für diese Erde. Weil das ist, muss man auch nochmal sagen, Eurasien, das ist das Zentrum. Gibt's da auch alle möglichen Theorien, das muss ich wenigstens mal erwähnt haben, die Heartland-Theorie zum Beispiel, auch eben, das ist aus diesen vorersten Weltkriegszeiten so, auch aus diesen englischen Thinktanks rausgewachsen, die eben auch sagen, ja, wenn du das Heartland, also wenn du so Eurasien kontrollierst, dann kontrollierst du die Welt. Es geht um Weltherrschaft, das ist, was die immer überlegen. Mir geht es nicht um Weltherrschaft, aber ich möchte nur zeigen, Eurasien ist, das hat eben, wenn, wie Eurasien ist, so ist auch der Rest der Welt. Und wenn wir hier, weißt du, aufrecht die Völker miteinander zusammenarbeiten und Handel treiben, dann wird die ganze Welt könnte in eine andere Richtung gehen. Das ist möglich, nach wie vor. Und wir haben halt nur nicht den politischen Willen, weil unser politischer Wille und auch unsere ganzen Bildung, wie wir halt erzogen werden, wie Leute an Universitäten es lernen, Geschichtsbilder schon eben, geht das halt immer auf, das ist so die Ideologie, die von den Seemächten halt kommt. Schaut nicht da nach Osten, schaut auf den Atlantik, bauen wir Atlantikbrücke. Aber das Naheliegende, was mit den Ländern direkt in Verbindung treten, das muss auf jeden Fall vermieden werden. Das ist das große, große Schachspiel. Das ist immer noch nicht vorbei. Das ist auch immer noch nicht verloren oder gewonnen oder in dem Sinne. Man kann es ewig weiterspielen, aber das ist halt was gegen die Menschen geht. Und wirklich, wenn ich mir überlege, wie viele, viele, viele Millionen Leute da darunter gelitten haben, dann, ja, dann fällt es einem schon schwer, da irgendwie die Coolness zu bewahren, weil das sind eben Menschen, die es gemacht haben. Die Leute sind nicht verhungert, weil es irgendwie eine Naturkatastrophe gab. Nein, es waren Kriege, die von irgendwelchen Geostrategen, die Welt nur als ein Spiel sehen, die menschliches Leben, Mensch, Natur einfach nur als eine Spielfigur sehen. Austauschbar, fällt halt der eine Bauer um, so what? Das interessiert die einfach nicht. Und das ist schon brutal, wenn man so mit diesem Zynismus so konfrontiert wird. Und ich meine, wir reden echt von der Wirklichkeit, von wie wir leben können. Und das scheint mir halt so wichtig, auch in diesen Zeiten heute, zumindest mal die Vision zu geben. Guck mal, wir könnten es auch anders machen. Die sagen immer, there is no alternative, aber es ist eine Alternative. Wir können diese Welt auch tatsächlich anders, unsere Dinge regeln. Und so, dass alle damit drin sind. Dass es nicht darum geht, ja, wir müssen die Stärksten sein, alle anderen nur unterdrücken und so. Nee, das bringt doch nichts. Auf Dauer ist es auch nichts, was dich selber glücklich macht. Weil wenn du immer alle anderen unterdrückst, dann musst du selber permanent, musst du auf der Hut sein, immer selber hochrüsten, du musst immer die beste Armee haben, den ganzen Scheiß. Ey, wenn wir das alles mal lassen würden, das wäre für alle viel angenehmer. Auch für die großen Oligarchen, auch für die europäischen Völker. Wir müssen nicht die Welt ausbeuten. Warum? Das braucht's nicht. Wir haben viel zu bieten. Lass uns doch partnerschaftlich das machen. Und Voraussetzung dafür ist halt eben sowas wie eine Infrastruktur. Und damit kommen wir jetzt zum Ende. Ich habe angefangen mit der Göltschtalbrücke. Und eine Brücke ist eben etwas, was etwas verbindet. Wir haben schon geredet von Atlantikbrücke, die natürlich nicht existiert. Es wird keine Brücke über den Atlantik gebaut werden. Es wäre doch mal Zeit, dass wir jetzt wirklich Brücken bauen hier in diesem Land. Und Brücken bauen zwischen den Ländern und dementsprechend auch zwischen den Kulturen und Völkern und dafür sorgen, dass dann ein Wohlstand für alle erreichbar ist. Und wenn ein Wohlstand für alle da ist, dann muss es auch nicht mehr geben, was wir heute haben, diese Migrationsbewegung. Leute müssen fliehen, weil sie halt in ihrem Land keine Perspektive mehr sehen und so weiter. Dass es eine reiche Welt gibt und eine arme, das müsste so nicht sein. Sondern wenn wir das miteinander vernetzen, und das ist doch auch unser Zeitgeist heute, lass uns Dinge vernetzen. Wenn wir die Länder, die damit meine ich jetzt nicht so sehr die Staaten, sondern wirklich die Ländereien, die Gegenden, wo die Menschen leben, wenn wir das miteinander vernetzen, dann glaube ich, ist da wirklich ein Szenario möglich, wo alle was davon haben. Ja. Und wo wir dann tatsächlich ja zu einer Art Weltfrieden kommen können. Das ist nicht naiv gedacht. Und wie gesagt, wir hätten es vielleicht schon im 20. Jahrhundert schon so gestalten können. Es ist leider anders gelaufen. Wir als Menschen haben uns austricksen lassen von den Oligarchen, die da ihr Geostrategiespiel spielen. Aber jetzt ist vielleicht Zeit, daraus zu wachsen und daraus zu lernen, wie es ist damals gewesen, um dann eben diese Welt so zu gestalten, wie wir es halt für richtig halten. Und da ist dann für alle ein Platz da. Da bin ich überzeugt davon. Ja. Ja, und damit will ich es für heute bewenden lassen. Das ist sozusagen so eine Einleitung gewesen in die Gespräche, die ich demnächst hier führen werde. Und in diesem Sinne schauen wir auch auf Geschichte, halt aus der Geschichte lernen. Das geht hier nicht darum, den ganzen alten Kram, und so, weil man sich darin irgendwie als Freak irgendwie was Besonderes sieht, sondern ey, das dient alles nur, um zu verstehen, wo wir heute stehen und wie wir es vielleicht verändern können und wie wir vielleicht rauskommen aus dieser atlantischen Verschwörung, wie man sie vielleicht nennen kann. Ja, weil nichts anderes ist es. Es ist eine Verschwörung gegen die Menschen, ein Monopol, lass sie bloß die nicht da in den Kuchen kommen. Ne? Wie soll man es anders nennen? Ja, yeah. Ich hoffe, es hat euch gefallen einigermaßen. Es hat euch vielleicht Inspiration zu geben, in diese Themen reinzuschauen. Freut euch auf das, was wir demnächst für euch zu bieten haben. Es wird ein sehr interessantes Gespräch. Bin ich mir sicher, sei jetzt einfach mal. Man weiß ja nie, was es ist, aber ich sag's einfach mal. Es wird bestimmt cool. Ich freue mich jedenfalls drauf. Und das ist eins der ganz, ganz, ganz wichtigen Themen, um heute zu verstehen, diese Vorphase, Erster Weltkrieg, überhaupt 19. Jahrhundert, Geostrategie. Und ja, das heute sozusagen zur Einleitung in dieses Thema. Und danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bleibt uns gewogen. Unterstützt Nuviso. Freue mich auch heute, so haben hier Leute vorbeigeschaut. Habe mich sehr gefreut hier, die extra zu Besuch kommen, mal gucken wollten, wie es hier läuft. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit. Tschüss.